das Geheimnis von innerer Ruhe. Es war vorletzte Woche. Da hatte ich wieder mal einmal so einen richtigen Traum. Also wisst ihr, kennt das, so einen Traum, so einen reellen Traum, dass du meinst, das ist es wirklich. Also, so voll drin, die absolute Wahrheit, die Realität. Und der Traum ist folgendermaßen gegangen, ein bisschen weniger ein schöner, das ist eben das Problem, denn, oder eben zum Glück nicht. Ich war in einem Studium, frage mich nicht, was für ein Fach, welcher Bereich. Wir sind an die Vorlesung gekommen, morgen alle mit ihrem Paket, ihrer Präsentation von einer ganz wichtigen Arbeit, die alle haben präsentieren mussten. Eine alles entscheidende Arbeit, eine grosse Arbeit. Und Joachim ist gekommen mit nichts. Absolut nichts. Ich habe es völlig verpennt. Gar nicht gewusst, dass ich etwas hätte machen sollen. Ich war einfach da mit leeren Händen. Eine riesige Blamage, Panik, eine ausweglose Situation. Und dann kommt der befreiende Moment. Es ist nur ein Traum. Es ist nur ein Traum. Da stehst du gerade noch einmal leichter auf. Ein Lachen, ein Strahlen im Gesicht oder das Innerstrahlen. Da reagiert eine Ruhe ein. Alles Bedrohliche, alles ja, so Beängstigende fällt weg. Es ist ja Ruhe da. Es ist ja gut. Es ist ja gar nicht. Es ist gut, es ist wirklich gut. Nichts von dem, gar nicht im geringsten etwas von dem Traum, ist wirklich so. Kennt ihr das? Hä? Auch schon erlebt? Könnt ihr mal in einer Kleingruppe noch so von so Szenen erzählen? Das macht mit uns etwas. Heute Morgen geht es um das Geheimnis von innerer Ruhe und möchte über viele tiefere, existenziellere Dimensionen nachdenken, als nur ein Traum, der nicht ist. Vor zwei Wochen sind wir gestartet miteinander mit dieser Serie «Gott neu begegnen». Und wir haben gesehen, das Geheimnis vom Gebet, das Thema war, das Geheimnis vom Gebet ist die Sehnsucht Gottes nach mir, nach Gemeinschaft mit mir. Er hat wirklich Interesse. Er hat Interesse, das Sehnen mit mir allein zusammen zu sein. Und das Geheimnis vom Gebet ist eben nicht nur die Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit mir, sondern auch meine Sehnsucht nach Gott. Wir haben gerade gesungen in dem Lied. Deine Gegenwart ist alles, was ich brauche, ist das Größte, was ich habe. Das ist die Sehnsucht vom Mensch, ganz tief hinein, wo verschüttet ist, wo abgelenkt wird, aber sie ist da, ist latent da. Die Sehnsucht vom Mensch nach seinem Ursprung, nach dem, wo sie ihn geschaffen hat. Und das zu sehen, und Gott hat ja das schon im Alten Testament dargestellt mit dem farbigen Zelt, dass Gott gesagt hat an Mose, lass mir ein Zelt, baut mir ein Zelt, gebt mir ein Zelt, ich möchte mitten unter euch wohnen. Ein farbiges Zelt mit einem grossen, breiten Eingang, wo davor redet, kommt an. Das Zelt der Begegnung, das Zelt der Offenbarung, das ist der Ort, wo Versöhnung geschieht, wo Begegnung passiert, wo Vergebung erlebt wird. Das ist der Ort vom Gebet, vom zur Ruhe kommen. Das ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Und den Ort zu erreichen oder die Begegnung mit Gott zu haben, da hat es so einige Stationen in dem Zelt, wo wir miteinander anschauen. Der Eingang war eben, der erste Teil war, zu kommen. Wir haben ja alle können Feldkarten mitnehmen. Vielleicht haben noch nicht alle eine mit dabei. Es hat noch genug, wir können noch mehr nachmachen, wo euch inspirieren für eure persönliche Begegnung mit Gott anhand dieser Stiftshütte, den Parkour durchzumachen und jeweils vielleicht am Anfang greift das Gebet zu sprechen, das da drauf steht, und mit der Zeit formuliert ihr selber, formulieren, ausbauen und könnt so Schritt für Schritt in die Intimität mit Gott hineinwachsen. Darum möchte ich euch das sehr zu empfehlen und ermutigen in dieser ganzen Predigtserie. Das darf zu einem Stil, zu einer Gewohnheit, guten geistlichen Gewohnheit kann werden. Ja, und jetzt kommen wir durch den Eingang. Vielleicht noch mal etwas zu dem Eingang. Es ist bei mir passiert hin und wieder, dass ich Tendenz habe, am Abend noch zu arbeiten, noch um 6 Uhr. Und irgendwann höre ich auf die Eva oben runter. Man hört es gut, man kann es ein bisschen durchs Haus heben, oben runter. Das Essen ist dann bereit, oder? Ja, rufe ich an. Und dann vergehen Minuten, oder? Und plötzlich, manchmal, man kann bei uns ins Holzboden abklopfen, stolpern, oder irgendwie, hey, wir warten. Und dann bin ich dann schnell oben. Ja. Und dann komme ich an und das rufe ich, ich bin da, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da. Ist gut, wir können anfangen, ich bin im Fall hier da. Da muss ich dann schon noch sagen, so. Schau, das ist das im Gebet, dass du, wenn Gott dich ruft, nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis und anfangen zu beten, so, sondern wirklich da zu sein. Dass du dem Herrn sagst, jetzt bin ich wirklich da. Jetzt bin ich ganz da, mit mir selber. Reintreten in die Gegenwart Gottes, alles andere draussen und sagen, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich da. Ein wichtiger Aspekt, das Geheimnis vom Gebet. Also, da wollte ich noch sagen, jetzt treten wir rein. Was sehen wir als erstes, wenn wir in das Zelt von dem alten Bund reinkommen, wo uns im Alten Testament in 2. Mose beschrieben ist? Das Erste, was man vor sich hat, ist der Brandopferaltar. Der Bezalel hat den gemacht aus Akazienholz. Er baute den Altar für das Brandopfer 2,5 Meter lang und ebenso breit und 1,5 Meter hoch. An seinen oberen Ecken hatte er 4 Hörner, die mit ihm aus einem Stück gefertigt waren. Der ganze Altar wurde außen mit Bronze überzogen. Und dann wird weiter beschrieben, wie der Eisenrost war, was sie gebraucht hat, und die dazugehörigen Geräte. Der Altar mitten in dem Forum, mitten auf dem Platz, auf dem Vorplatz vom eigentlichen Zelt. Jeder hat ständig vor Augen bekommen, der Zugang zu Gott braucht ein Opfer. Wir kommen zu Gott, aber um noch in direkte Gemeinschaft begegnen ihnen zu kommen, wir sind mal eingeladen, aber jetzt braucht es ein Opfer. Zwischen Gott, dem Heiligtum und dem Mensch ist der Opferaltar gestanden. Der Weg zum Heiligtum führt über das Opferaltar. Das mag schon schwer verdaulich sein. Zum einen lädt Gott ein mit diesen Farben, mitten in seinem Volk, und dann kommst du und dann siehst du hier eine Hinrichtungsstätte. Ja? Opferaltar, das ist eine Hinrichtungsstätte. Übrigens, manchmal denken wir auch nicht mehr so recht dran, das Kreuz, das wir als Symbol haben. Eine Hinrichtungsstätte. Eine der allerbrutalsten, die es gibt. Wo viele Leute ihre Ketten haben, oder? Mit dem zieren wir uns. Sind wir uns bewusst, was das heisst? Wie das Leute überfordern kann? Was ist das für ein Gott? Jetzt der Opferaltar vor dem Heiligtum. Möchte ein Gott so gern da sehen, wie da Tiere geschlachtet werden? Und ihr Blut fließt? Ein Schlachtplatz? Es ist dann beschrieben, wie das vor sich soll gehen, wenn einer kommt. Er muss das Tier zum Eingang des Zeltes bringen und seine Hand auf dessen Kopf legen. Dann nimmt der Herr sein Opfer an und vergibt ihm seine Schuld. Also es ist wie so ein Übertragen von der eigenen Schuld durch die Hand aufs Tier. Darauf schlachtet er das Tier dort vor dem heiligen Zelt. Ein Priester aus der Nachkommenschaft, Aaron, nimmt das Blut des Opfertieres, sprengt es ringsum an den Altar, der am Eingang des Zeltes steht. Ich mag jetzt, möchte jetzt nicht so gern dort dabei sein. Ich meine, grillieren ist das eine, oder? Wenn alles vorgefertigt ist. Ich bewundere auch Metzger, ihre Arbeit, die sie machen. Das könnte ich nicht. Aber dann das noch so irgendwie, warum möchte das Gott? Sieht Gott gern Blut? Und nein, er ist doch der Schöpfer vom Leben. Er hat das Leben geschaffen. Und wenn er vor eigenen Augen sieht, wie Leben zerstört wird, was ist denn das? Gott hat keine Freude an solchen Sachen. Aber warum muss denn das sein? Wir finden eine Antwort, sage und schreibe im Neuen Testament, wo man nicht ahnen würde, im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist wie ein Schlüssel. Er tut manches von diesen jüdischen Ritual und Priester und Opfergesetz erklären. Und ganz stark darauf Jesus hinweisen. Aber in dem Vers da steht, Hebräer 9, Vers 22, nach dem, was im Gesetz steht, gibt es fast nichts, was nicht durch Blut gereinigt werden muss. Ist noch happig. Und dann steht der Vers, es gilt in der Tat, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Boah. Es muss Blut fließen, damit ein Mensch vergeben werden kann. Warum kann Gott nicht einfach in seiner Liebe, er, der liebt, einfach über die Schuld hinwegsehen und sagen, okay, schauen wir auf die andere Seite. Oder? Denken wir nicht mehr dran. Schon gut. Nein, es ist eben nicht gut. Es ist eben nicht gut. Ich gebe noch Verse weiter, wir kommen noch auf die Frage zurück. 3. Mose 17, Vers 11. Da wird das Blut beschrieben, was mit dem Blut auf sich hat. Denn im Blut ist das Leben und ich habe es angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Wenn Blut fließt, entweicht von einem Tier, dann ist es geopfert. Dann ist kein Leben mehr in ihm. Ein Opfer als Stellvertretung. Da stirbt ein Tier im Alten Bund, brutales, unschuldiges Tier, das gerne nichts dafür kann. Jedes Mal haben sie das vor Augen gehabt, da muss ein Tier daran glauben. Wegen der Vergehen vom Menschen. Wer zu Gott möchte kommen, braucht eine Stellvertretung, einen Stellvertreter. Gott liebt das, Stellvertretung, wie Benne schon am Anfang gesagt hat. Gott liebt es, wenn wir für jemanden einstehen, mit einem Gebet, mit einer Tat. Das ist Gottes DNA eigentlich, Gottes Eigenschaft, einstehen für andere. Und ihr seht, es braucht Vertretung auch gerade in dieser Angelegenheit, dass der Mensch wieder klarkommt. Wer zu Gott möchte kommen, braucht einen Stellvertreter. Und jetzt ist es interessant, wie Jesus unter anderem auch genannt wird. Wo der Johannes der Täufer Jesus gesehen hat, kommen, dort mal, wo er am Taufen war, da hat er gerufen, seht das Opferlamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das die Schuld der Welt hinwegnimmt. Das ist das Opferlamm Gottes. Die starke Anspielung auf die Opfergesetze, die sie ja dort mal in dem Moment ja noch gemacht haben, die Israeliten im Tempel in Jerusalem. Und der Paulus sagt in Epheser 5, Vers 2, Christus, der uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Nicht am Opfer selber hat Gott gefallen, aber an dem Umstand, aber Gott hat gefallen. Das heisst, er nimmt es an als Stellvertretung. Für Gott ist es gut so, er vergibt, er spricht frei. Darum kann Jesus jedem Mensch die Schuld wegnehmen, ihn von seiner Verdammung, Verurteilung freisprechen. Schau, Gott ist so heilig, so gerecht, dass er die Schuld nicht ignorieren kann und sagen, ja, ist schon nicht so gut, schwamm drüber. Eben unter den Teppich kehren oder schauen wir darüber hinweg. Das kann Gott nicht. Es braucht jemanden, der das begleicht. Es braucht einen Sündenbock. Kennt den Begriff, oder? Er kommt von daher, von der Bedeutung, ein Stellvertreter. Man braucht jemanden, dem können wir, dass wir dem die Schuhe schieben können, sagt man auch. Jemanden, dem wir die Schuld abwälzen können. Und das haben die Israeliten dort mal gemacht, im Alten Testament, als eine ganze immense Lektion im Blick auf Jesus hin. Stellvertretung. Jesus ist nicht nur einfach der Märtyrertod gestorben, weil er halt Gerechtigkeit gelehrt hat und viele sind wütig geworden, haben beseitigen und der Unschuldige stirbt den Märtyrertod. Jesus ist nicht nur Opfer von einem beispiellosen Justizskandal, wie das zu und her gegangen ist und schlussendlich die Pilatus sagt, ich wäsch mir die Hände, schau dir und so weiter. Jesus ist der Stellvertreter Tod gestorben für uns Menschen. Was Stellvertretung heisst, zeigt uns die Geschichte. Es gibt ja so viel bewegende Geschichte, sicher nicht eine ganz unbekannte, die Geschichte von diesen zwei Männern. Hier der Mann links im Bild, der Franciszek Gajowniczek, ich kann es nicht gut aussprechen, ein Pol. Der Franciszek war während dem Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager Auschwitz. Zwischen 1940 und 1945 haben Nationalsozialisten rund 1 Million Juden ermordet. Und 1941 ist der Maximilian Kolbe, der rechts im Bild, der ist auch nach Auschwitz gekommen. Also die beiden Männer haben sich begegnet in dieser Zeit. Der Maximilian Kolbe, er ist von der Gestapo verhaftet worden, weil er den Juden Zuflucht gewährt hat. Und der Maximilian war ein stiller, besonderer Mann gewesen. Nachdem er auf Auschwitz gekommen ist, hat er angefangen mit Seelsorge. Also er ist den Gefangenen, Mitgefangenen beigestanden, hat sie ermutigt, hat ihre Geschichten angelassen, hat Leid geteilt mit seinem eigenen. Er war ein Seelsorger in dieser Gefangenenstätte. Und er war gar noch nicht lange in diesem Lager. Da hat die Gefangenenleitung einen Verdacht geschöpft, dass da eine Gruppe einen Ausbruch plant. Und zur Abschreckung hat man einfach völlig willkürlich einfach eine Gruppe von Männern zusammengerufen, die man wollte exekutieren. Unter ihnen war auch der Franciszek, wo sein Name auf der Liste der Todgeweihten ausgerufen worden ist, hat er laut angefangen zu klagen. Ich bin verheiratet. Ich habe Kinder. Er hatte zwei Söhne. Wo der Maximilian Kolbe das gehört hat, ist er vorgetreten und hat den Lagerleiter gebeten, darf ich an der Stelle von Franciszek einfach diese Stelle einnehmen. Und die Gefangenenleitung hat das gewährt. Und so ist am 31. Juli 1941 der Maximilian Kolbe mit anderen Männern in Hungerbunker gesperrt worden. Der schrecklich berühmte Hungerbunker im Block 11 in Auschwitz. Und dort war er mit einer Gruppe von etwa 12 Männern einfach sich selber überlassen. bis zum Hungertod. Nach 14 Tagen ist der Maximilian Kolbe mit 3 weiteren Männern dort vorgefunden worden, noch nicht gestorben. Und man hat sie dann mit einer Giftspritze getötet und anschliessend verbrennt. Der Francis Jack hat überlebt. Er hat zwar seine beiden Söhne nicht mehr antreffen, sie sind durch einen Bombenangriff von den Sowjets ums Leben gekommen. Ein halbes Jahr später hat er seine Frau, die Helena, wiedergefunden. Und dann, was waren es, etwa 40 Jahre später, 1995, ist der Francis Jack 93-jährig gestorben. Francis Jack hat einen Stellvertreter gehabt. Der Maximilian Kolbe hat sein Leben für ihn gegeben, damit der Francis Jack kann leben und seine Frau wieder finden. Ich hoffe, du verstehst jetzt den Gedankensprung, wenn ich frage, hast du einen Stellvertreter? Nein, du bist kein Nazi-Opfer. Aber du bist ein Opfer von deiner eigenen Schuld, von deiner Sünde, von deiner Gottesferne. Du bist von deinem natürlichen Zustand, wie die Bibel sagt, verurteilt, verdammt, gottesfern zu bleiben, in eine Gottesferne rauszulaufen. Einer ist ein natürlicher Tod zu sterben, den wir nicht ausweichen können. Aber das Frucken ist auch ein geistlicher Tod zu sterben. In dieser Gottesferne zu bleiben oder endgültig zu enden. Und das Rufen Gottes, die gute Tat auf dieser Welt, vieles bewahren, viele Liebeszeichen von Gott, nicht mehr zu erfahren. Jesus gibt sein Leben am Kreuz, damit wir nicht verurteilt werden müssen. Und der Israelit hat mit dem Tier, das er gebracht hat, ein stellvertretendes Opfer gehabt. Aber wie es sich herausgestellt hat, hat Tierblut nicht ausgereicht für eine endgültige Befreiung, sondern es war vielmehr eine Botschaft gewesen, eine Botschaft von dem Blut Jesu, wo es heisst, dass wir erkauft sind mit dem Blut Jesu. Darum der Ausdruck, oder? Dass ich den Zusammenhang dann anschaue und dann kann verstehen. Oder wenn es heisst, das Blut Jesu Christi reinigt uns von Ungerechtigkeit. Blut kann nicht reinigen. Du nimmst irgendwie anderes Waschmittel, oder? Um deine Hose zu zübern oder wo dreckig bist, dein Körper. Blutreinigen heisst Blutreinigen von dieser Verurteilung, von dem bereits gerichtet sein von der Schuld. Darum feiern wir auch regelmässig Abendmahl, um das zu zelebrieren, zu feiern, uns daran zu freuen, zu verinnerlichen. Der Altar symbolisiert Gottes grenzenlose Liebe, die Hingabe an uns. Jemand ist da, Jesus, der sein Leben gegeben hat, damit du schuldlos bist, damit du eigentlich keinen Makel hast, nichts. Der Altar ist der Platz, der Treffpunkt, wo wir Gott immer neu begegnen können. Wenn wir reintreten und Gott uns ruft in die Begegnung, ist es als erstes der Opferaltar im Bild gesprochen, wo wir hinstehen können und wissen, es ist gut, es ist gezahlt worden, da ist vergeben worden. Auch wenn ich ganze miese Woche hinter mir hatte, da ist der Ort, wo ich Ruhe finde, vor der Anklage vom Widersacher. Wenn Selbstvorwürfe mich plagen, da müssen die Klagen verstummen. Wenn uns Schuld belastet. Wenn ich Sachen nicht mehr rückgängig machen kann. Alles, was passiert ist, meine Lieblosigkeit, meine Rechthaberei, mein Stolz, meine Ich-Bezogenheit, meine Sturheit, meine Rebellion, meine Unehrlichkeit, meine Heuchelei, meine Gleichgültigkeit. Da bei Jesus ist Ruhe. Er hat es tilgt, zahlt, weggenommen. Der Altar ist auch der Ort, wo sich die Sünder, die erkannt haben, ihren eigenen Abgrund, ihre Not, der Altar ist der Ort, wo die sich treffen. Dort mal. Maxi, und ich glaube, dass uns jetzt noch Menge sind angestanden und sind dann auch dazugekommen. Ah, du auch. Hast auch deinen Sündenbock dabei. Den hast du nicht verstecken können. Da hast du dein Tierchen mit dabei gehabt. Nicht so irgendwie die Westentasche, sondern so ein bisschen, durchgelaufen und irgendwie. Nein, hast du gezeigt. Hast du etwas verbockt. Und hast einen Sündenbock gebracht, der für dich zahlen musste. Ein ist mehr. Im Altar treffen sich die Sünder. Das ist doch der Ort von denen, die die Gemeinsamkeiten haben und wo auch gar Barmherzigkeit aufkommt und muss regieren. Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit wird weitergegeben. Gemeinde ist der Ort. Gemeinde soll der Ort sein. Der Ort vom Opferaltar. Und nichts anderes, meine Lieben. Gemeinde ist nicht der Ort, wo die perfekten Christen zusammenkommen, wo sich die Perfekten zeigen, weil sie jeden Sonntag da sind und man präsentiert sich und hofft, dass man gut ankommt beim anderen. Die Gemeinde Jesu ist der Ort, wo der Opferaltar ist, mitten drin, zuvorderst vorne. Wo Menschen kommen und Gnade Jesu im Mittelpunkt ist. Der Ort, wo man sich nicht fromm präsentieren muss. Der Ort, wo es Ehrlichkeit braucht und vor allem Demut. Die Gemeinde ist nicht der Ort der Stolzen. Die Gemeinde ist der Ort der Demütigen. Suchen wir den Ort auf. Möglichst fleissig. Regelmässig. Ich meine jetzt nicht nur da die Räumlichkeit auf der Feg. Die Gemeinde ist überall, wo Menschen wohnen, wo Jesus lieb haben. Der Ort ist in deinem eigenen Herzen. Denn du selber bist eine Stiftshütte oder ein Tempel vom Heiligen Geist. In dir innen ist der Opferaltar, wo du kannst kommen. Du Jesus kannst begegnen. Such den Ort auf, fleissig. Der Altar ist der sicherste Ort überhaupt, wo man zur Ruhe kommt. Es gibt ein schönes Beispiel, so Parallelen, wo man plötzlich erkennt, der hat irgendetwas verstanden. Im König, 1. Königebuch, Kapitel 1, muss man mal die Heil lesen. Da ist der Adonia, ein Sohn vom König David. Der David ist schon sehr alt. Und er hat es verplempert, kann man so ein bisschen sagen, seinen Sohn Salomo jetzt wirklich zum König zu erklären. Er hat es ihn schon gemacht, aber reichlich spät. Der Adonia hat sich gesagt, jetzt werde ich König. Er hat das Königtum an sich reissen. Und hat schon einiges in die Wege geleitet und hat seine Bodyguards gehabt und so ein bisschen seine Leute. Und dann hat David Wind bekommen. Eine von seinen Frauen hat ihm gesagt, du David, siehst du, der Salomo sollte doch, und im Fall der Adonia, ist sie jetzt schon am sich bereit machen. Und dann wird der Salomo zum König gesalbt und der Adonia kommt Wind davon über, er gehört dann davon und merkt, er hat keine Chance gegen ihn. Und dann hat er Angst vor der Rache von seinem Bruder. Und dann heisst es, Adonia fürchtete die Rache Salomos und flüchtete zum Zelt des Herrn und ergriff schutzsuchend die Hörner des Altars. Oder? Das ist ja da 2,20 Meter, wie groß ist der Altar gewesen. Und er ist angegangen und hat sich am Altar festgegeben. Und der Salomo ist irgendwo hinterhergekommen und so und hat gestoppt und gesagt, da kann man nichts zu Ari antun. Der Altar war ein Ort für Leute, die sich schuldig gemacht haben. Am Altar ist nicht gekriegt worden. Am Altar sind keine Menschen erschlagen worden. Der Altar war ein Ort vom Schutz. Und ich finde das so ein schönes Bild. Flieh zu einem Altar, wenn du merkst, ich habe Schuld auf mich geladen und klammere dich an die Hörner, nicht mehr so gut packen und heb dich dort. Der Altar, der Ort vom Schutz. Ich möchte das am Schluss noch mit einem anderen Bild verdeutlichen. In gewissen Gegenden, nicht nur in Amerika, auch in Australien und wo es so Steppen gibt mit hohem Gras, gibt es ja dann die Präriebrände. Wo dann diese Präriebrände, die mit rasender Geschwindigkeit sich ausbreitet und alles niederfrisst, weil das Feuer natürlich unglaubliche Nahrung hat, wie wenn Stroh brennt. Und Mensch und Tier sind auf wilder Flucht vor diesen Flammen. Und da gibt es nur eine Rettung. Ich habe es nicht selber erlebt, da habe ich es so gelesen. Gerade bei Präriebränden, Waldbränden ist das noch etwas anders. Dort ist das Feuer länger, konstanter. Ist das nicht so möglich, aber bei diesen Präriebränden. Dass man ein Feld wie absteckt, genug gross, wie einen Graben rundherum macht. Und das abgesteckte Feld selber eigenhändig anzündet. Die Feuerwald ist noch genug weit weg natürlich. Und dann wird das Feld, das du anzündest, brennt ab, bis das Feuer alles gefressen hat. Und dann, wenn nachher der Prärienbrand näher rückt, dass die Menschen dann auch sich auf die abbrennende Fläche begeben, die verbrennte Erde. Und dort findet sie Schutz. Weil das Feuer stoppt an dem Graben und kann mir weiter, weil es keine Nahrung mehr hat. Oder? Weil es bereits brennt hat, wo sich die Menschen, wo der Schutz sich aufgebaut haben, so passiert ist. Am Kreuz, beim Altar, findet das Gericht keine Nahrung mehr, weil das Gericht vollzogen ist. Das Gericht über deine Schuld. Es gibt nichts mehr anzuklagen, es gibt nichts mehr zu richten. Da komme ich zur Ruhe. Da ist der Platz. Ich lade dich ein, so in deine Beziehung mit Jesus hineinzugehen. Vielleicht ist es überhaupt das erste Mal, wo du in dieser Art zu Gott kommst. Du merkst, Gott lädt mich ein. Ich bin schmutzig, ich kann nicht. Ich fühle mich gerne in der Lage. Aber da wird alles geklärt. Der erste Platz in dem Vorhof, dem Forum, bevor es überhaupt in die Intimität mit Gott hineingeht, wo du darfst wissen, es ist okay, es ist vorbereitet. Ich darf da sein, ankommen und die innere Ruhe haben. Jesus, ich danke dir, dass dies für, dies Liebesfeuer für uns brennt. Das leidenschaftliche Feuer von deiner Liebe, wo es nicht aushalten, dass eins verloren geht von uns, auf dieser Welt. Und ich danke dem Vater im Himmel, hast du deinen Sohn Jesus gesandt, als ein Opferlamm. Als der, der als Einziger fähig ist, mit seinem Blut, mit seinem Opfer, die Schuld wegzutragen. Und es ist etwas, wo wir annehmen oder ablehnen können. Ich möchte zu denen gehören, die das auch akzeptieren und wirklich annehmen, dass du, Jesus, mein Opfer bist. Du, der ungerechtmässig tötet, plaget, gefoltert worden bist. In deinen Augen muss meine Schuld, meine Sünde so grausam sein, so eklig. Viel mehr, als ich mir das zugestehen oder glauben, weil ich halt in der Sünde lebe. Ich danke dir, Herr. Egal wie es ist, du hast die Lösung geschaffen. Ich bitte dich, dass die Kraft vom Evangelium der Erlösung in unserem Leben sich ausbreiten darf. Dass er viel Raum überkommt, weil das abbrennendes Feld ist, wo es für keine Nahrung mehr hat. Wir möchten uns als Familie, als Gemeinde in das Feld hineinstellen. unsere Ehre möchten wir reinstellen, Herr. Überall dort, wo wir Beziehungen, Kampfplätze erleben, Kampf und Schwierigkeiten, die ich anklage, dass sie mich verstummen, vom Find, von mir selber, meine Klage gegenüber anderen, weil du hast zahlt. Es ist ein heiliger Ort und wir möchten still werden vor dir. Und ich bitte, dass wir den entscheidenden Moment nicht übergehen leben, wenn du anklopfst. Wir tun unser Leben dir neu auf und bitte dich, dass du mit deiner Kraft in diesem Punkt noch viel mehr dein Werk vorantreibst, dass wir befreite Menschen dürfen sein und auch die Barmherzigkeit selber weitertragen können, unserem engsten Kreis, was manchmal am schwierigsten ist. Aber lass uns so Segensträger sein. Wir gehen als deine Hütte, als dein Zuhause, Heiliger Geist, als dein Tempel, als deine Stiftshütte, in die neue Woche hinein, in den Sonntag, in die Aufgabe, wo wir sind. Wir tragen den Opferaltar selber mit, den Altar, der die Lösung geschaffen hat, der Schutz ist für uns alle. Danke, Herr. Amen.